Deutschlandfunk, Kultur heute.
Mit Susanne Lohrweg. Und zunächst würdigen wir ausführlich Leben und Wirken von Martin Walser. Denn der Schriftsteller prägte den deutschen Literaturbetrieb wie kaum ein zweiter mit seinen fast im Jahresrhythmus erscheinenden Büchern, seinen Theaterstücken und Schriften. Für dieses Jahr, da ist kein weiteres Werk angekündigt und es wird vermutlich auch keines mehr erscheinen. Denn Martin Walser ist ja gestern im Alter von 96 Jahren gestorben. Er hat ein großes Werk hinterlassen, dessen Vorlass er im vergangenen Jahr noch selbst an das Literaturarchiv in Marbach gegeben hat. Bis ins hohe Alter hat er geschrieben, immer mit der Hand, meistens auf schönes Papier.
Was soll ich denn sonst tun? Ich kann gar leben, ohne zu schreiben. Man erlebt doch andauernd etwas und dann muss man auch reagieren. Und wenn man das sich so angewöhnt hat, dass man schriftlich reagiert, dass man jedes wirkliche Datum mit einer sprachlichen Einbildung beantwortet, dann kann man da nicht, also ich wenigstens, kann dann nicht aufhören.
Martin Walser ist für seine Arbeit mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet worden, darunter der Georg-Büchner-Preis. Katja Lückerte blickt auf sein Leben zurück, das ohne das Wort, die Sprache, nicht vorstellbar ist.
Martin Walser fühlte sich in erster Linie für die Sprache, für das Wort zuständig, nicht für Gedanken. Gedanken, so erklärte er bereits 1966 vor einer Berliner Schulklasse, das sei für ihn fast ein Fremdwort.
Ich habe es doch mit angelagerten, mir zum größten Teil ja gar nicht bewussten Erfahrungen zu tun, die dann in einem Assoziationszusammenhang zusammenkommen und die dann einen Roman ergeben. Und das ist ein Stück in Sprache verwandelte Realität, würde ich also sagen, wenn es gelingt, nicht wahr? Wenn es Sprache wird. Aber Gedanken als solche, reine Gedanken, nicht wahr? Das ist nicht meine Sache. Deswegen sind auch Lösungen, ablesbare oder gar ablösbare Lösungen, das ist nicht drin.
Da sich Walser, der 1927 in Wasserburg am Bodensee geboren ist, seit seiner Zeit als Reporter beim Süddeutschen Rundfunk und später als Mitglied der Gruppe 47 immer wieder kritisch in den gesellschaftlichen und politischen Diskurs eingemischt hat und auch seine Meinungen mitunter ins Gegenteil zu wenden pflegte, hat man ihm das mit den Lösungen nie ganz abgenommen. Kurz vor seiner schicksalhaften und folgenreichen Friedenspreisrede in der Paulskirche 1998 sagte er im Deutschlandfunk über das sich damals noch in Planung befindliche Holocaust-Mahnmal in Berlin.
Das ist gut gemeint, aber man kann das Gewissen nicht durch Steindimensionen repräsentieren. Ich sage, man kann das Gewissen überhaupt nicht veröffentlichen.
Wenige Tage später tat er es dann in Frankfurt doch. Die Instrumentalisierung des Holocausts wurde ihm jahrzehntelang übel genommen.
Kein ernstzunehmender Mensch leugnet Auschwitz. Kein noch zurechnungsfähiger Mensch deutelt an der Grauenhaftigkeit von Auschwitz herum. Wenn mir aber jeden Tag in den Medien diese Vergangenheit vorgehalten wird, merke ich, dass sich in mir etwas gegen die Dauerpräsentation unserer Schande wehrt. Anstatt dankbar zu sein für die unaufhörliche Präsentation unserer Schande, fange ich an, wegzuschauen. Ich merke, dass ich versuche, die Vorhaltung unserer Schande auf Motive hin abzuhören und dass ich fast froh bin, wenn ich glaube, entdecken zu können, dass öfter nicht mehr das Gedenken, das nicht vergessen dürfen, das Motiv ist, sondern die Instrumentalisierung unserer Schande zu gegenwärtigen Zwecken, immer guten Zwecken, ehrenwerten, aber doch Instrumentalisierung.
Noch im Jahr 2015 hat Martin Walser im Gespräch mit dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel versucht, richtigzustellen, wie er das damals gemeint hatte. Um die Tagespresse sei es ihm gegangen, nicht um eine Instrumentalisierung des Holocausts im deutsch-israelischen Verhältnis. Walser hat sich immer wieder mit der Erinnerung, seiner eigenen und der anderer, auseinandergesetzt. Er wusste, dass diese Erinnerung eben auch belastend sein kann, wie er es einmal auf eine aphoristische Formel brachte.
Wenn du kein Virtuose im Vergessen bist, verblutest du auf der Intensivstation Erinnerung.
Die Deutschen haben eine gemeinsame Erinnerung und deshalb konnte Martin Walser, anders als Günter Grass, die deutsche Teilung nie akzeptieren.
Man möchte
geleitet von diesem Geschichtsgefühl sagen, die Deutschen würden, wenn sie könnten, in ihren beiden Staaten für einen Weg zur Einheit stimmen.
Der 3 Jahre jüngere Helmut Kohl war für Walser, obwohl er in seinen frühen Jahren deutlich linksorientiert war, natürlich der Kanzler der Einheit.
Naja, ich habe immer gesagt, er ist der Kanzler, der richtig reagiert hat in der entscheidenden Zeit, nicht wahr, der Gorbatschow die Hand gereicht hat. Ein Adenauer-Enkel kann einem Sowjetkommunisten die Hand reichen und politisch das Richtige tun. Das nimmt ihm keiner mehr.
Und auch Angela Merkel sollte er später als einen Glücksfall bezeichnen. Vor allem aber war Walser die zentrale Gestalt in einer der berühmtesten Auseinandersetzungen der Nachkriegsliteratur. Im Frühjahr 1976 erschien sein Buch »Jenseits der Liebe«, das Marcel Reich-Ranicki unter dem Titel »Jenseits der Literatur« in der FAZ vernichtend kritisierte. Von da an war die Figur des Literaturkritikers eine Obsession für Walser, an der er sich schriftlich erst 25 Jahre später mit seinem Roman Tod eines Kritikers rächen sollte. Noch als fast 90-Jähriger veröffentlichte Walser einen Roman unter dem Titel »Statt etwas« und lässt einen seiner Protagonisten sagen:
»Letzten Endes war uns alles Politische egal. Ich war praktisch so wenig rechts wie er links.«
Katja Lücker zum Tod von Martin Walser, dem im Laufe seines langen Lebens ja viele Etiketten angeheftet wurden. Gesellschaftskritiker, Ratgeber der Nation. Und nach seinem Tod, da hört man vor allem immer wieder dieses hier: Jahrhundertautor. Die langjährige Literaturkritikerin des Bayerischen Rundfunks, Cornelia Zetsche, kennt sowohl Martin Walsers Werk sehr gut als auch ihn persönlich. Sie hat ihn des Öfteren in seiner Heimat am Bodensee besucht. Von ihr wollte ich als erstes wissen, Frau Zetsche, war das ein Jahrhundertautor?
Auf jeden Fall. Also es ergibt sich schon aus 96 Lebensjahren, einem deutschen Jahrhundertleben. Es ergibt sich auch aus seinem brillanten Schreiben über die Gefühlswelten dieses Landes, aus der Art, wie er uns gesellschaftlich den Spiegel vorhielt. Vom Zweiten Weltkrieg über die deutsche Teilung bis zu Angela Merkel und dem Ukraine-Krieg. Martin Walser war immer ein ganz unbestechlicher Zeitdiagnostiker, ein Erfolgsautor, kann man ja auch sagen, über 6 Jahrzehnte, seit er mit Ehen in Philippsburg, diesem satirischen Porträt der Wirtschaftswundergesellschaft, seinen ersten Preis erhielt. Auch mit der Novelle »Ein fliehendes Pferd«, dem ersten von zahlreichen Bestsellern, schrieb Martin Walser wirklich eine Mentalitätsgeschichte dieser Republik. Oft ironisch, unbestechlich, provokant, selbst sehr verwundbar. Jedes Jahr ein Buch, geschrieben mit ganz großer Dringlichkeit. Sein Publikum spürte das. Und er war einfach der Seelenkenner, der Vielschreiber, ein Großschriftsteller, ich würde sagen, der Letzte seiner Art.
Sie sagen es gerade, er hat zahlreiche Bestseller geschrieben, er hat zahlreiche Preise gewonnen. Dennoch, der Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki, der sich an Walser abgearbeitet hat, wie dieser dann auch an ihm, der warf Martin Walser ja einst vor, er könne vieles, aber er könne nicht erzählen. Stimmt das?
Ich glaube, da ging Marcel Reich-Ranicki, wie übrigens öfter, völlig am Schreiben von Martin Walser vorbei. Denn Walser war überhaupt nicht der typische Geschichtenerzähler. Er schrieb assoziativ, er war ein großartiger Aphoristiker. Im Spätwerk umso mehr, da löst sich auch die Romanform völlig auf. Ich lese seine Bücher wirklich wie so Textgewebe mit vielen wiederkehrenden Mustern, mit Motiven, Themenfäden, Liebe und Geld zum Beispiel, mit Figuren, die da auf- und abtauchen. Und ich glaube, dieses Leben erkunden, diese Wortfindungen, das macht ihn aus. Und das ist wichtiger als jeder Plot. Wichtiger sind die Gemütslagen seiner Figuren, dieser Halms, Zürns, Christleins, übrigens meistens Männer, Mittelständler zwischen Zweifel und Verzweiflung in dieser bundesrepublikanischen Kulisse. Und man muss auch sagen, Walser liebte seine Figuren, er steckte in den Figuren. Sie waren Suchende, allesamt wie er selbst. Denn ich würde schon sagen, Schreiben war für ihn eine Suchtbewegung, eine Sprache, eine Selbsterfindung, auch eine Selbstentblößung, manchmal auf alle Fälle eine Existenzform.
Ja, das hat er auch immer wieder gesagt und er hat auch einst erzählt, er hat früh angefangen zu schreiben mit 12 und da zunächst Lyrik, wie wahrscheinlich viele junge Männer und auch Frauen in dem Alter. Aber er hat ja zunächst nicht nur vom geschriebenen Wort gelebt, sondern auch vom gesprochenen. Er hat beim Rundfunk gearbeitet und ganz hat er ja das Reden vor und mit Publikum nicht aufgegeben, denn er trat regelmäßig bei Lesungen auf und das war ihm wichtig, oder?
Auf jeden Fall, zur Lyrik noch kurz, da ist er wieder zurückgekehrt. Die letzten Romane sind voller Gedichte. Aber ja, Walser kam vom Radio, vom Süddeutschen Rundfunk. Er war ein Autor des Mündlichen, er brauchte das Publikum. Ich empfand ihn als Bühnentier. Er ging auf Lesetour bis ins hohe Alter. Ich erinnere mich sehr gut an zwei seiner letzten Auftritte. Einen in Stuttgart, da war er gerade gestürzt, hatte wahnsinnige Schmerzen, aber war selber fortgerissen vom eigenen Vorlesen eine Stunde lang. Und auch in München, auch schon über 90, war er ganz präsent und blitzten so unter den mächtigen Brauen der Schalk, der Eigensinn. Immer hat er gelauert, wie das Publikum reagiert. Er war ein Meister der Pause, unverwechselbar mit dieser alemannischen Sprachmelodie vom Bodensee, dieses Auf und Ab der Stimme. Und ich fand sehr bewegend einmal einen Besuch bei uns im BR-Studio, eine Lesung im Dialekt und seine Trauer, dass er diesen Dialekt nur noch mit drei Menschen sprechen kann, mit seiner Frau, seiner Tochter Johanna und seinem Freund und Kollegen Arnold Stadler.
Sie sagen es gerade, der alemannische Dialekt, die Heimat, der Bodensee, da ist er ja zurückgekehrt, hat dann jahrelang dort gelebt. Wie spiegelte sich die Herkunft und überhaupt diese Region in seinem Schreiben und Wirken wider?
Also ich war ein paar Mal dort. Einmal haben wir für ein Hörbuch sogar ein Studio aufgebaut in Nussdorf, im schönsten Arbeitszimmer der Welt, wie er sagte, mit Blick auf den See, zumindest wenn die Eichen kein Laub trugen, bewirtet mit selbstgebackenen von Frau Käthe und Tochter Johanna. Mir schien er da wie ein Patriarch im eigenen Haus, sehr fürsorglich, aber auch etwas diktatorisch. Für den Gast gab es dann auch mal so diese kleinen Watschen, dieses Zwicken, dieses Berühren müssen, ein sehr sinnlicher Autor. Und natürlich war er auch durch und durch geprägt von der Landschaft, dem Alemannischen, dem Oberschwäbischen, dem Katholizismus, dieser Schönheit der barocken Klöster, diesem ganzen Echoraum des Bodensees. In Muttersohn zum Beispiel kann man das wunderbar nachlesen. Und der frühe Tod des Vaters und die Not der Familie in der Kindheit spielten auch eine Rolle, das haben Sie angesprochen. All das wurde zur Literatur, wie die Farben, die Stimmungen, die Strömungen des Sees, die Schauplätze. Nicht nur in der Autobiografie Ein springender Brunnen, auch in einer Novelle wie Ein fliehendes Pferd, Martin Walsers Version von Goethes Wahlverwandtschaften. Und bis ins hohe Alter ging er schwimmen, da war er sehr stolz drauf. Schwimmen, sagte er, ließe ihn leichter werden nach 6-7 Stunden Schreibhandarbeit. Ohne den See hätte ich nicht leben können, sagte er mal.
Wie wichtig war es denn, dass er auch immer mal wieder weggekommen ist von diesem beschaulichen See, vom Bodensee raus in die Republik auf seinen Lesungen, um überhaupt so auf Deutschland blicken zu können?
Er ist ein ganz wacher Zeitgenosse gewesen. Er hat sich selbstverständlich in der Presse, im Radio jeden Tag orientiert und liebte den Austausch und liebte die Provokation in Gesprächen. Er war ja auch in den USA, auch in seinem Arbeitszimmer hing ein Bild, ein Foto von seiner Frau und ihm in den USA. Also dieser Austausch war ganz wichtig und ich hatte manchmal das Gefühl, wenn es zu still um ihn wurde, dann kam so ein politischer Zwischenruf vom Bodensee. Hallo, hier bin ich, ich habe auch noch was zu sagen.
Stichwort Politik. Wir können nicht über Martin Walser reden, ohne über Politik zu sprechen. Er hat sich, wie Sie ja gerade auch sagen, durchaus immer wieder eingemischt, wurde im Laufe seines Lebens als Kommunist, als Antisemit bezeichnet, galt in jungen Jahren als zu links, später vielen als zu weit rechts gerückt. Hat sich seine politische Gesinnung im Laufe der Jahre in Ihren Augen tatsächlich so stark gewandelt?
Er war ein Dauerwandler. Er hat sich immer gewandelt. Er hat als Kritiker den Vietnamkrieg kritisiert oder als Wahlkampfhelfer für Willy Brandt gearbeitet. Er hat Donnerworte von den Rednerpulten dieses Landes gesandt zur deutschen Teilung, zur deutschen Gedächtniskultur. Aber ich würde trotzdem sagen, ihn so als politisch-kritischen Intellektuellen zu verstehen, das würde auf eine falsche Spur führen. Eher sind seine Romane, wie ich eingangs sagte, Mentalitätsgeschichten, eine Chronik des Gefühls, wie sein Biograf Jörg Margenau sagt. Und das gilt für einen Kindheitsroman, Ein springender Brunnen, in dem die Kritiker eine Verharmlosung des Nationalsozialismus witterten, das genauso wie für die Verteidigung der Kindheit, worin die Wunde der deutschen Teilung zur Sprache kam, und natürlich erst recht für seine sogenannte Sonntagsrede in der Paulskirche zum Friedenspreis, als er die Neigung zum Wegschauen diagnostizierte und sich mit Blick auf Auschwitz im Begriff Moralkeule verrannte. Ein Fehler, sagte er später. Und das Absurde ist ja, dass er 1964 schon Zuhörer bei den Auschwitz-Prozessen war. Also er war Ein Mann des Widerspruchs, könnte man negativ sagen. Ich würde sagen, er war ein Dialektiker, der den Disput liebte. Vielleicht kam das von seiner katholisch-klösterlichen Erziehung, der auch Recht behalten wollte, der provozierte, der einen Verriss ungemein als Verrat empfand, als lebenslange Kränkung, um dann genauso verletzt zu reagieren, auch rachsüchtig wie im Tod eines Kritikers dieser gnadenlosen Persiflage auf Marcel Reich-Ranicki. Aber ihn rechts und links und deutschnational und antisemitisch einzuordnen, ich glaube, das ist zu allen Zeiten völlig falsch. Walser war ein Suchender. Er benannte die neuralgischen Punkte, die politischen Themen, Liebe und Erotik, Erotik im Alter auch, auch Transzendenz und Gottsuche, die Leerstelle, die ein Gott hinterließ in einer säkularen Welt. Das sind seine Themen.
Sagt die Literaturkritikerin Cornelia Zetsche zum Tod des Schriftstellers Martin Walser, in dessen Leben und Wirken die Religion ja auch ein wiederkehrendes Thema war. Die Religion, die Frage danach, welches der wahre Glaube ist, steht ebenfalls im Mittelpunkt von Nathan der Weise, jenem Klassiker der Aufklärung von Lessing, der zum Schulkanon ebenso gehört wie zum Repertoire der Schauspielhäuser. Die Geschichte vom weisen Juden Nathan, der für die Gleichstellung der drei monotheistischen Weltreligionen plädiert, sich für Akzeptanz und Toleranz ausspricht. Ein Stück, das sich vor allem gegen antisemitische Strömungen stellt. Ein Werk, das immer wieder gerne auf die Spielpläne gehoben wird als aktueller Kommentar zu fürchterlichen Ereignissen wie den Angriffen auf das World Trade Center oder rechtsradikalen Übergriffen in beispielsweise Rostock-Lichtenhagen. Nun hat es Ulrich Rasche in Salzburg inszeniert und der macht in der Regel kein Theater, das aktuelle Bezüge heranzieht, sondern eher eines, das sich auf formstreng komponierte Choreografien beruft. Auf den ersten Blick aber ungewöhnlich ist Rasches Besetzung des Nathan, und zwar mit einer Frau. Wie dies das Stück verändert, wie es klingt, das weiß Karin Fischer.
Fern sei von meinem Herzen der Gifthauch der Intoleranz.
Mit diesem starken Satz geht es los. Neun Personen, schwarz gekleidet, mit hängenden, leicht gerundeten Armen, bewegen sich langsam im Takt über die sich drehende Bühne, die größtenteils im Dunkel bleibt. Raumhohe, schmale Säulen aus Lochblech hängen von der Decke, bewegen sich mit, strukturieren den Raum, geben nur schwache Beleuchtung, werden später aber mit gleißenden Lichtleisten zu starken Mitspielern. Auftritt Valerie Ceplanova als Nathan.
Wie viel andächtig schwärmen, leichter als gut handeln ist?
Und später beim Herrscher Saladin.
Verachtet mein Volk so sehr ihr wollt. Was heißt denn Volk? Sind Christ und Jude eher Christ und Jude als Mensch?
Rasche erzählt schon die ganze Geschichte, aber Lessings Sprache ist reduziert aufs Notwendige, nackt. Jeder ausufernde Dialog ist gestrichen, damit auch viel poetische Dialektik. Die ständige Gespanntheit und Strenge der Figuren ist Teil des Konzepts. Nichts liegt dieser Inszenierung ferner als religiöse Ethnofolklore oder die Assoziation von Schläfenlocken. Und genauso wenig zählt hier die Kategorie Weiblichkeit. Doch fügt Ceplanova, diese zarte, aber stimmgewaltige Person, der Figur des Nathan ein Element hinzu, das sonst fehlt: Empathie. Damit unterläuft Rasche auch das Feindbild vom schlauen Schacherjuden, der andere finanziell oder intellektuell über den Tisch zieht, dem Nathan sich bei Lessing immer ausgesetzt sieht. Die vierstündige Aufführung wirkt zuerst undramatisch wie ein religionsphilosophischer Essay, vorgetragen als rhythmisiertes Lautgedicht. Von einem allerdings großartig eingestimmten Ensemble, das immer auch Zwischentöne einflicht. In der zentralen Ringparabel, in der die Frage nach der einzig rechten Religion gestellt wird, wirkt Ceplanova wie eine Botin, als Mittelpunkt einer zunehmend kräftezehrenden Verkündigung, nicht ohne Pathos, in ein Meer von Licht mündend, mit einer Botschaft auch für das kriegerische 21. Jahrhundert.
Möglich, dass der Vater die Tyrannei des einen Rings nicht länger ertragen wollen. Er strebe vor durch jeder
Das ist leider Wunschdenken. Denn was das Stück nach der Pause in Sachen Judenhass ausbreitet, ist ebenso massiv wie schockierend. Der Jude wird verbrannt, verfügt der christliche Patriarch, als er gefragt wird, was geschieht, wenn ein jüdischer Vater ein christliches Kind als Jüdin erzieht. Der Satz fällt mehrfach. Lessing lässt im Stück dagegen den Abstammungskrimi sich entdecken, die Herkunft von Recha und dem Tempelherrn. Ihr christlicher Retter ist in Wahrheit ja ihr Bruder, sein Vater war aber Moslem. Am Ende bleibt also Hoffnung. Der Chor beschwört vor dramatisch rot leuchtendem Hintergrund die eine Menschheitsfamilie. Alle diese Wesen zusammen heißen die Welt. Lessing war so radikal aufgeklärt, dass er sogar Menschen ohne Religion das Menschsein nicht absprach. Und den kirchlichen Anspruch auf Besitz der Wahrheit kritisierte. Das reichte für ein Veröffentlichungsverbot. Ulrich Rasches radikale Formsprache mutet dem Publikum eine gewisse Anstrengung schon zu und passt insofern also ziemlich gut.
Karin Fischer über Ulrich Rasches Salzburger Inszenierung von Nathan der Weise. Ein Stück, das nach wie vor für volle Schauspielhäuser sorgt und für volle Stadien, gute TV-Quoten, trotz früher Spielzeiten, sorgt derzeit die Frauenfußball-WM. Und die Deutschen haben ein Team, das Tore schießt und gewinnt. Zumindest im ersten Spiel ist die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft ihrer Favoritinnenrolle gerecht geworden. Außerdem glänzen die Spielerinnen in Interviews mit klugen Statements, wollen einen Teil möglicher Prämien für wohltätige Zwecke spendieren und reden offen über ihre sexuelle Orientierung. Sie wirken wie die Traumbotschafterinnen für feministische Ziele. Doch wie sehr sind sie wirklich Role Models für den Feminismus? Mara Pfeiffer ist Autorin, Fußballexpertin und hat gemeinsam mit Alexandra Popp, der deutschen Topstürmerin, an deren Biografie gearbeitet. Und sie habe ich zunächst gefragt, Frau Pfeiffer, verleiht der Frauenfußball dem Feminismus gerade einen gewaltigen Schub?
Oh, das ist eine sehr spannende Frage. Ich glaube ja immer, wenn Themen groß werden in der Öffentlichkeit, auf die man aus guten Gründen auch feministisch schaut, gibt es zwei Sachen, die gleichzeitig passieren. Nämlich einmal sofort so eine Gegenbewegung von wegen, jetzt instrumentalisiert doch dieses Thema nicht für eure Belange, als wäre Feminismus irgendwie so ein Nischenthema. Und auf der anderen Seite bewegt sich auch was, aber vielleicht eher im Kleinen. Also ich glaube nicht, dass irgendwie das so super spürbare Schritte dann sind an einem so einen Event, aber man kann das natürlich glücklicherweise nicht aufhalten, dass das ein bisschen eben auch parallel verläuft.
Ist man automatisch Feministin, wenn man Fußball spielt, beziehungsweise wird man gezwungen, dazu zu werden?
Ich glaube, dass es eine Gefahr ist, dass man zu große Erwartungen zu diesen Themen an die Spielerinnen richtet. Ich glaube, da ist es viel wichtiger, dass wir auch auf die anderen AkteurInnen im Fußball schauen, weil da sind ja nicht nur die Spielerinnen, sondern da sind auch wir JournalistInnen, da sind WerbepartnerInnen, da ist ein Verband und so weiter. Und ich glaube, da muss in die Richtung noch viel mehr kommen und den Spielerinnen muss man den Raum lassen. Und wenn sie den nutzen wollen, ist das toll, aber man darf jetzt nicht anfangen, sie zu zwingen und sie mit Erwartungen zu überfordern.
Bislang hatte man ja auch immer den Eindruck, dass FeministInnen zumindest in früheren Jahren sich nicht wirklich für Frauen Fußball interessiert haben. Also ich glaube, es gibt keine Streitschrift von Alice Schwarzer zu dem Thema beispielsweise. Ist das vielleicht auch noch ein Weg, den man beschreiten könnte, dass da Menschen zusammenkommen, also Frauen zusammenkommen, Feministinnen der dritten Generation mit den Fußballerinnen?
Also zum einen möchte man ja bei dem, was mit sehr großem Respekt für ihre frühere Arbeit Frau Schwarzer heute so von sich gibt, sie da gar nicht haben, ehrlich gesagt. Und zum anderen glaube ich, dass das ein bisschen vielleicht unter dem Radar gelaufen ist. Also weil es gibt viele Frauen, die durchaus schon auch seit 20, 30 Jahren im Feminismus aktiv sind und eben auch im Fußball Netzwerke gebildet haben. Es gibt beispielsweise das wunderbare Netzwerk Finn Frauen im Fußball, das nächstes Jahr 20 Jahre alt wird. Also das heißt, so ganz neu sind diese Entwicklungen nicht. Es gibt weibliche Ultras und ich glaube, dass Fußball auf jeden Fall ein Thema ist, in dem gesellschaftliche Diskussionen ja immer eine hohe Relevanz haben, auch in den Kurven, und dass das deswegen ganz klar auch ein Thema ist, in dem sich Feministinnen selbstverständlich bewegen.
Und man hat ja den Eindruck, es ist eine ganz neue Generation von Spielerinnen am Start, also beispielsweise Laura Freigang, da hat man jemanden, die bewegt sich perfekt in den sozialen Medien. Mhm. Wie wichtig sind auch diese medialen Instrumente vielleicht
für die ein oder andere feministische Positionierung.
Total, weil das ja auch eine Form der Selbstermächtigung ist. Also ich finde, man sieht das wunderbar. Sie haben es angesprochen mit den Einschaltquoten. Das haben im Vorfeld so viele Leute gesagt zu diesen Uhrzeiten und dann noch Fußball der Frauen und so weiter. Das wird niemand schauen. Und mit solchen Argumenten sind früher eben auch die Spiele, aber damit natürlich auch ihre Positionen ja ein Stück weit aus den Medien rausgehalten worden. Und über die sozialen Medien und darüber, dass man sich da Accounts und Profile anlegt und seinen Kram einfach selbst in die Welt stellt, hat man natürlich eine ganz andere Chance, auch auf sich aufmerksam zu machen. Und das hat dann ja auch wiederum einen Effekt auf die Medien, weil Laura Freigang ist ja jetzt auch eine, die total gerne angefragt wird, weil man sieht ja, Mensch, die hat was zu sagen. Und sie hat da aber eben dadurch, wie sich Medien verändert haben, die Möglichkeit, das überhaupt zu zeigen. Das hatten Spieler früherer Generation, die sich vielleicht gerne ähnlich positioniert hätten, öffentlich ja gar nicht.
Ein Werbeclip in Frankreich geht gerade viral.
Ja.
Also zunächst denkt man, es ist ein Werbeclip für Le Bleu, also für die Blauen. Damit assoziiert man 1:1 die Männer. Und dann nach und nach erkennt man, da spielen gar nicht die Männer, das sind die Frauen. Ist das jetzt eine Errungenschaft, dass Frauenfußball aussieht wie Männerfußball? Sind die nicht längst schon weiter an manchen Stellen?
Also das sind, finde ich, zwei verschiedene Themen, die Sie da ansprechen. Und zwar zum einen das Sportliche und zum anderen dann auch wieder so die ganzen Entwicklungen. Ich glaube, wenn wir drauf schauen, auch wie jetzt Verbände und so weiter Fußball entwickeln, dann sollte man sich davor hüten, den Fußball der Frauen schablonenhaft dem der Männer nachzubauen. Weil es im Fußball der Männer so viele Themen gibt, auch diese Bezahlungen, die ja nun wirklich nicht mehr nachvollziehbar sind und wieder teilweise eben miteinander umgegangen wird. Das kann man nicht als Vorbild sehen. Aber wenn es darum geht, Menschen, die sagen, ich interessiere mich für Fußball, aber und dann kommen diese ganzen Klischees, Fußball der Frauen ist nicht so athletisch, ist viel zu langsam, das kann man sich ja nicht angucken und so weiter. Wenn die mal feststellen, hoppla, da hat sich zum einen sehr viel getan und diesen Menschen zu zeigen, schaut mal, ist das wirklich so, wie wir irgendwie versuchen, es euch zu erklären. Fußball ist Fußball, wenn ihr nicht wisst, wer spielt, da gibt es ja jetzt gerade auch ganz aktuelle Untersuchungen dazu, dann könnt ihr es überhaupt nicht zuordnen. Ihr seid der Meinung, ihr wisst genau, wie es läuft im Fußball der Frauen, aber eigentlich erkennt ihr ihn nicht mal, wenn er direkt unter eurer Nase ist. Und dafür finde ich es großartig.
Mara Pfeiffer über Frauenfußball und Feminismus. Morgen spielen die deutschen Frauen gegen Kolumbien und am Dienstag, da erscheint die Biografie von Alexandra Popp, an der sie mitgearbeitet hat. Und am Ende dieser Sendung kommen wir nochmal zurück zu Martin Walser. Nicht nur die Literaturwelt, auch viele Politikerinnen und Politiker haben in den letzten Stunden auf seinen Tod reagiert. In den Kulturmeldungen fasst Inne Seidel wichtige Stimmen zusammen.
Zu Martin Walsers Lebzeiten hätte sich manch ein Politiker vielleicht gewünscht, er würde sich nur aufs Bücherschreiben konzentrieren und sich nicht ganz so viel in die Politik einmischen. Jetzt aber würdigen ihn auch wichtige deutsche Politikerinnen und Politiker als bedeutsamen Intellektuellen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nannte Martin Walser einen Schriftsteller von Weltrang und einen eigenwilliger politischer Geist habe er weder Auseinandersetzungen noch Kritik gefürchtet, so Steinmeier, der auch betont, alle Versuche, Walser in eine politische oder weltanschauliche Ideologie einordnen zu wollen, hätten verkannt, was ihn im Innersten antrieb. Es sei Walser immer darum gegangen, den eigenen Empfindungen so wahrhaftig wie möglich Ausdruck zu verleihen. Kulturstaatsministerin Claudia Roth würdigte Martin Walser unter anderem als wichtigen Chronisten der Nachkriegszeit. In seinen literarischen Werken habe er die bürgerlichen Fassaden im damaligen Deutschland als hohlen Schein entlarvt und sei dem Seelenleben der Deutschen auf den Grund gegangen. Und auch der Bundeskanzler hat sich zum Tod von Martin Walser geäußert. Generationen von Menschen hätten seine Bücher gelesen und seine Freude am Argument habe der deutschen Öffentlichkeit viele lebhafte Debatten beschert, schreibt Olaf Scholz bei Twitter. Der Bundeskanzler hat sich an diesem Wochenende auch in die Debatte um historische Kinderbücher eingeschaltet, in denen rassistische Begriffe vorkommen und bei denen sich die Frage stellt, überarbeiten oder weiterhin in der Originalversion verkaufen. Olaf Scholz hat sich nun für Ersteres ausgesprochen, also für eine Überarbeitung. Wenn es sich um pädagogisches Material für Kinder handelt, sollte es klar unseren heutigen Vorstellungen entsprechen, sagte der SPD-Politiker im Interview mit der Süddeutschen Zeitung. Man müsse deutlich machen, was heute nicht mehr in Ordnung sei, zum Beispiel in Vor- und Nachworten und mit Hinweisen im Text.
Die Kulturmeldung mit Inne Seidel. Nach den Nachrichten folgen die Informationen am Abend. Ein Thema dort, der AfD-Bundesparteitag. Am Mikrofon von Kultur heute war Susanne Lurwig. Vielen Dank fürs Zuhören.